Hallo und herzlich willkommen zu Kultur wandle dich, dem Podcast über Kulturwandel und wie er gelingen kann. Mein Name ist Markus Schaper und in dieser zweiten Staffel geht es einzig und allein um ein Thema: Female Leadership. Heute ist zu Gast eine ganz besondere Frau, wo ich ganz, ganz happy bin, dass sie bei uns ist. Das ist die Claudia Michalski. Hallo Claudia.
Hallo Markus, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, schön, dass wir die Zeit haben. Und es ist mal wieder Freitag. Ich weiß nicht, diese Podcasts finden ganz oft Freitag statt. Und ich glaube, dieser Podcast ist jetzt das Einzige, was noch dem Wochenende im Wege steht, richtig?
So ist es und ich freue mich trotzdem, dass ich die nächste Stunde mit dir hier verbringen kann.
Ja, ich bin auch total gespannt, weil du auch einen sehr, sehr spannenden Lebenslauf hast. Darüber werden wir gleich sprechen. Und aus der Verlagsbranche kommst, also im Grunde ein Profi bist im Kommunikationsbereich und Publicity-Bereich. Und da würde ich natürlich, höre ich natürlich auch ganz genau hin, was man vielleicht noch lernen kann, auch aus dem, was du so erzählst. Aber zunächst
okay,
mal,
dann muss ich mir ja glatt überlegen, was ich sage.
Ja, genau. Wie hast du nicht? Nein, aber mit der Erfahrung, und das werden jetzt natürlich die Hörer wissen wollen, wer ist eigentlich Claudia Michalski? Ich sage noch ein paar Sachen zu dir. Claudia hat eine Ausbildung zur Verlagskauffrau gemacht und dann aber auch ein Diplom in Volkswirtschaft und Publizistik in Berlin absolviert. War dann 19 Jahre lang im Beuth Verlag von der Kundenbetreuung und Werbung bis hin zur Sprecherin der Geschäftsführung und ist dann dem Ruf des Handelsblatts gefolgt. 3 Jahre lang Geschäftsführerin und anschließend eine Zäsur. Anschließend hat sie sich als geschäftsführende Gesellschafterin bei Open Mind Management Consulting selbstständig gemacht, eingekauft. Und betreibt das seitdem, hat aber auch noch nebenbei unter anderem bei der Hochschule für Gesundheit und Sport positive Psychologie studiert, macht jetzt viele Dinge unter anderem. Und was ich spannend fand, ist, in deinem LinkedIn-Profil steht, du bist Encourager und New Placement. Darüber werden wir auch sprechen müssen. Das würde ich nämlich ganz gerne mal verstehen, was das ist.
Da freue ich mich schon drauf, das zu erklären.
Ja, yes. Genau. Okay, super. Ja, wie gesagt, schön, dass du da bist. Das ist ein ganz spannender Lebenslauf, allein schon von der Papierform. Aber ich glaube, es gibt auch noch ganz spannende Stories zu erzählen. Bevor wir da jetzt aber einsteigen, haben wir so 3 Fragen zum Warmwerden. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Sehr schön. Die erste Frage: An wie vielen Tagen letzte Woche hast du über das Thema Female Leadership gesprochen?
Tatsächlich an 2 Tagen. Und zwar einmal im Rahmen einer Beratung, einer Einzelberatung. Ich habe eine Frau in eine Vorstandsposition gebracht und sie ist jetzt in dieser Vorstandsposition in der Industrie. Das ist ein Unternehmen, was zum ersten Mal eine Frau im Vorstand hat. Yeah. Und sie hat 3 männliche Vorstandskollegen. Mhm. Du kannst dir vorstellen, worüber wir dann auch in der Beratung, und ich begleite sie noch eine ganze Zeit jetzt, sprechen. Das war das eine Mal, Female Leadership. Das zweite Mal war tatsächlich vorgestern, sehr intensiver Ganztagesworkshop, den ich gegeben habe zum Thema Positive Leadership. Also nicht Female, sondern Positive. Mhm. Und es waren 10 Teilnehmende, 5 Frauen, 5 Männer. Und du ahnst es schon, die Frauen waren diesem Thema Positive Leadership und positive Psychologie gegenüber sehr, sehr offen und haben mitgearbeitet und waren auch begeistert nach ganz kurzer Zeit. Und die Herren fanden das so ein kleines bisschen spooky alles. Und da haben wir dann auch in dem Kontext sehr intensiv in der Gruppe, was sehr spannend war, über Female Leadership gesprochen. Also 2 schöne Anlässe.
Sehr schön. Und auch sehr, sehr tiefgründig, ne? Auf der einen Seite eher so die individuelle Ebene. Und ich finde es natürlich toll, wenn endlich eine Firma auch mal wieder sozusagen dazukommt, in den Kreis dazukommt von denjenigen, die Frauen in ihren Geschäftsführungen, in ihren Vorständen haben. Und ja, herzlich willkommen.
Das ist gut. Ja, unbekannterweise.
Genau, unbekannterweise. Gut, dass ihr dabei seid.
Ja, ja.
Sehr schön. Okay, dann aber auch die 2. Frage ist jetzt mindestens genauso wichtig. Wie oft konntest du in der letzten Woche herzlich lachen?
Ich konnte einige Male lachen, aber das Allerherzlichste ist eine ganz andere Geschichte. Und zwar bin ich Female Leader für mein 6-jähriges Patenkind.
Okay,
ja. Und mit der war ich auf einem Ponyhof, weil wir hatten Tantentag sozusagen. Cool. Und als wir mit dem Auto zurückfuhren, sagte sie zu mir, Claudia, welche Taste drückst du, damit es piept? Ich will, dass es nochmal piept. Mach das nochmal piepen. Und dann habe ich ihr erklärt, dass das eine Einparkhilfe ist und dass das Sensoren sind. Wenn ich den Rückwärtsgang einlege, piept es halt und ich kann den Abstand abmessen. Und dann guckte sie mich an, völlig entgeistert. Du meinst, das Auto piept von alleine? Und dann sagte ich ja. Und dann schaute sie mich an und sagte, krass. Und wenn eine sechsjährige engelsgleiche Elfe so einen Krass-Ausdruck bringt, das war für mich, also das humoristisch das Highlight der Woche zu geben. Hat jetzt nur begrenzt mit Female Leadership zu tun, aber die Kleine, die wird, die kommt.
Das ist ja der Punkt. Die hat jetzt das Auto als krasses Objekt entdeckt und vielleicht wird sie irgendwann mal in der Technologiebranche landen.
Das wäre mein Wunsch. Ihre Mutter ist Ingenieurin. Vielleicht hilft das.
Ja, und wir haben in einem der letzten Podcasts festgestellt, wenn der Vater nicht viel mit Technologie macht, dann müssen es ja die Töchter richten. Also das wäre die Hoffnung, dass der Vater sich dann aus diesem ganzen Technologiethema im Haushalt raushält.
Das ist, wäre manchmal sowieso besser, aber das ist jetzt eine andere Geschichte.
Ah ja, ich sehe, da hast du auch deine eigene Erfahrung gemacht.
Oh ja, mein Mann ist Schriftsteller.
Ja, das ist ja gut. Dann weiß er mit dem Stift umzugehen. Vielleicht auch mit der Tastatur, oder?
Ja, definitiv.
Inzwischen schon, ja. Sehr schön. Wen wünschst du dir denn für diese Folge in den ZuhörerInnenkreis?
Ich wünsche mir möglichst viele Zuhörer, weil ich tatsächlich immer wieder feststelle, dass das Thema Female Leadership für Frauen ein offenes Buch ist und eigentlich klar. Es nützt aber nicht viel, weil wir alle brauchen die Männer an Bord. Deswegen wünsche ich mir eigentlich nichts mehr als möglichst viele männliche Zuhörer. Mhm.
Ja, die Zuhörerschaft dieses Podcasts hat sich von 60% männlich im letzten Jahr auf 80% weiblich in diesem Jahr verschoben.
Okay.
Also, du liebe Männer, ihr seid hier genau richtig. Ihr seid nämlich die Frontrunners der neuen Generation. Männer interessieren sie und müssen sich auch interessieren für das Thema, weil es total wichtig ist für unsere Wirtschaft und für unsere Gesellschaft. So, aber dazu werden wir gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Und jetzt kommt noch eine ganz beliebte Rubrik, die tiefenpsychologische Schublade. Ich nenne dir jeweils zwei Begriffe und würde dich bitten, spontan den zu wählen, der dich mehr anspricht. Bist du
wunderbar
bereit?
Freue ich mich drauf. Ja, sehr gerne.
Als Heißgetränk, Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Übers Wochenende lieber ans Meer oder in die Berge?
Lieber ans Meer.
Als Haustier, Katze oder Hund?
Eher Katze.
Musik, lieber Vinyl oder Streaming?
Lieber Streaming, ehrlicherweise.
Ist praktischer.
Ja.
Und später leben, lieber in der Stadt oder auf dem Land?
Definitiv in der Stadt. Die Entscheidung ist schon gefallen.
Okay, also da, wo du jetzt lebst, möchtest du bleiben?
Es ist Berlin, es ist die Mitte von Berlin, beziehungsweise Prenzlauer Berg und hier möchte ich bleiben.
Du brauchst das pralle Leben um dich herum.
Ja, die vielen Cafés, auch die jungen Leute, die gute Mischung, viel Kultur, zu Fuß ins Theater gehen können, 6 Uhr überlegen, dass man um 6:30 ins Kino möchte, kein Problem, großartig.
Ja.
That's my life.
Das stimmt, das ist Berlin. Ja, cool. Du hast ja auch eigentlich fast dein ganzes Leben in Berlin zugebracht, oder? Wie bist du?
Ja, 36 Jahre sind es jetzt tatsächlich. Ja. Ich bin im schönen Sauerland in Brilon geboren, war dann für die Ausbildung 2 Jahre in Bonn und bin dann aber schon 87, das heißt schon tatsächlich auch vor Mauerfall, nach Berlin gekommen. Hatte zwischendurch 3 Jahre Düsseldorf. Aber habe Handelsblatt eben, aber habe tatsächlich meinen Koffer in Berlin nie abgegeben. Also ich bin in Berlin aufgeblieben. Wir hatten 2 Wohnsitze, schlicht und einfach.
Ja, ich bin eine Berlinerin, kannst du sagen.
Ich fühle mich tatsächlich als Berlinerin, obwohl ich nicht hier geboren bin.
Ja, und die Berliner Schnauze fehlt auch noch ein bisschen, ne? Das ist noch.
Das stimmt.
Ist aber auch nicht unbedingt notwendig. Ich glaube, die meisten Berliner haben keine Berliner Schnauze mehr.
Nein, die Berliner Schnauze stirbt aus, was einerseits bedauernswert ist, andererseits aber auch vielleicht zeitgemäß. Mhm.
Ja, kommen wir doch mal zu deiner Lebensgeschichte. Du hast als Verlagskauffrau eine Ausbildung, ganz klassische Ausbildung gemacht. Wie kam es dazu? Was hat dich dazu bewogen?
Ich war früher eine Leseratte und wohnte auf dem Land in einem kleinen Dorf im Hochsauerland, wie gesagt, und wollte nach dem Abitur definitiv so schnell wie möglich da weg. Und wollte aber auch nicht sofort studieren und musste mir dann einen Ausbildungsberuf suchen, der mich von dort wegtreibt, weil sonst hätten meine Eltern gesagt, dann kannst du auch hier im Maschinenbaubetrieb Industriekauffrau lernen. Mhm. Und dann habe ich mich dem Buch verschrieben, also meine Liebe zu Büchern, meine Liebe zu Texten und meine Liebe zur Sprache hat mich zur Verlagskauffrau gemacht. Ich habe dann tatsächlich in der Ausbildung, die auch nur 2 Jahre ging, ich war ziemlich schnell, erkannt, dass ich mindestens so gerne Texte bearbeite, wie sie verkaufe. Ah. Ich war dann nämlich tatsächlich vertrieblich da engagiert in diesem kleinen Verlag, wo ich gelernt habe, das war in Bonn, von Bad Godesberg damals, und habe dann festgestellt, dass mir die Management-Seite mindestens so gut gefällt wie die inhaltliche.
Und dann hast du nochmal studiert obendrauf.
Dann habe ich studiert VWL und habe studienbegleitend immer in Verlagen auch gearbeitet, bei De Gruyter gearbeitet und bei anderen Häusern gearbeitet. Und bin dann tatsächlich nach dem Studium auch wieder in der Medienbranche geblieben, habe mich dann aber auch aus Vernunftgründen, muss ich sagen, habe ich mich entschieden, in ein Fachmedienhaus zu gehen. Also Beuth Verlag, Normungsliteratur, wirkt trocken. Ich wurde oft gefragt, Claudia, du bist doch ganz nett, musst du da arbeiten? Genau. Warum? Warum,
Kind? Was? Ja. Welcher Unfall hat dazu geführt, dass du da arbeiten musst?
Die Normen, who the hell? Aber ganz ehrlich, es war eine spannende Zeit. Ich habe damals die ersten digitalen Vertriebskonzepte gemacht und im Jahr 2000 schon Normen-Download mitentwickelt, Plattform entwickelt. Es war ein Traum, ehrlich gesagt. Und ich habe sehr viel internationales Geschäft betreiben können und bin tief eingetaucht in Vermarktung von Content. Ja, also definitiv Paid Content at an early stage war das. Ja. Also war sehr, sehr spannend und ich konnte mich da entwickeln. Die hatten nicht mit mir gerechnet. Ich bin dort als 37-Jährige und erste Frau Geschäftsführerin geworden. Und das hatte keiner auf dem Zettel, ich selbst auch nicht. Es hat aber dann super geklappt. Und erst bin ich denen passiert und hinterher waren die Zahlen gut. Und dann haben die gedacht, ja, lassen wir die Kleine doch mal weitermachen.
Lass mal schaffen.
So viel zu Female Leadership. Ja. Ich habe halt tatsächlich auch Chancen bekommen. Aber sie auch ergriffen.
Das wollte ich gerade mal fragen. Also das ist ja wahrscheinlich zu der Zeit auch noch eher ungewöhnlich gewesen, dass eine Frau dann als Geschäftsführerin und oder Sprecherin der Geschäftsführung. Ja, ja. Gab es da irgendwie einen Moment, wo du das Gefühl hattest, da wirst du jetzt ganz besonders gefördert oder auch gefordert und hast dann deine Frau stehen müssen oder deinen Mann stehen müssen?
Definitiv ja.
Erzähl mal.
Ja, ich hatte Mentoren in diesem Unternehmen, zwei Männer, immer nur Männer, kurioserweise. Und die haben in mir mehr gesehen, als ich selbst gesehen habe. Ja, ich hätte bei Vertriebsleitung für mich mental Schluss gemacht. Das wäre für mich in Ordnung gewesen. Es waren auch über 100 Mitarbeitende. Also war jetzt auch kein kleiner Vertrieb. Mhm. Aber dann kam irgendwie die Idee und es gab eine Lücke, weil mein Vorgänger ging kurzfristig. Und ich wurde eingesetzt tatsächlich. Das war sehr mutig damals auch. Mhm. Auch von denen, die mich unterstützt haben. Weil mit 37 und es schwang immer mit, naja, die fällt sowieso demnächst aus. Ich war verheiratet, die kriegt Kinder. Ja. Mhm. Da wurde tatsächlich, das durfte man natürlich nicht sagen, aber gleichzeitig wurde das hinter vorgehaltener Hand gemunkelt. Und ich habe das dann meinerseits, ich kann sehr outspoken sein, ich habe das meinerseits angesprochen und habe gesagt, wenn Sie übrigens glauben, dass ich ausfalle, weil ich schwanger werde, und wenn das ein Risiko sein sollte, das kann ich ausräumen, ich habe mich gegen Kinder entschieden. Und das klingt jetzt so brachial, aber ich habe mich dagegen entschieden. Und von da an war tatsächlich der Weg ein bisschen leichter, weil die mir das auch geglaubt haben.
War das für dich ein Trade-off im Sinne von, ich kann entweder Kinder kriegen oder Karriere machen?
War es tatsächlich für mich, weil ich bin so eine 120-prozentige. Mhm. Was ich mache, mache ich mit vollem Elan, mit 100% Engagement und ich kann nicht 50%, leider. Ich kann manchmal nicht mal 80%. Und das habe ich sehr früh erkannt und habe mich tatsächlich für die Karriereseite entschieden. Und habe auch persönlich ehrlicherweise nie das Bedürfnis gehabt. Ich fühle bis heute keine Lücke in meinem Leben. Ich fülle das dann eben mit anderen Kindern und mit anderen Menschen in meinem Leben auf, sozusagen. Man wird seine Liebe schon los, wenn man seine Liebe los wird.
Ja, ich meine, die coole Tante zu sein ist auch viel.
Ich habe eine fantastische Nichte, ich habe einen tollen Neffen. Ja. Ich bin mit Leib und Seele gerne Tante und eben als jetzt für die Kleinen nochmal Patentante. Das ist gar nicht familiär. Mhm. Und für mich war es tatsächlich ein Trade-off. Entweder das eine oder das andere. Und wenn ich heute das so sage, dann gucken mich die Mütter zum Teil ja neidvoll an, weil sie sagen, ja, wir haben uns nicht entschieden, wir machen beides und wir machen uns kaputt. Ja. Und ich lebe in Prenzlauer Berg, das ist der kinderreichste Bezirk Westeuropas, glaube ich. Und okay. Tatsächlich lebe ich auch in einem großen, normalen Mehrfamilienhaus und sehe die jungen Familien. Und ich bedauere häufig, Männer wie Frauen übrigens, weil diese Zerrissenheit zwischen Job und Familie und dann werden die Eltern älter und brauchen mehr Fürsorge. Mhm. Und jeder Kita-Tag, wo die Kita geschlossen ist, bringt Probleme. Und das kann man eigentlich gar nicht ohne externe Hilfe in Form von Nannies oder Au-pairs schaffen. Und ich bewundere das, ja. Aber gleichzeitig denke ich dann jedes Mal, bin ich froh, dass ich das nicht so haben musste, dass ich mich nicht so teilen musste.
Mhm. Ja, ich meine, solange das auch geht und solange Kita-Plätze und Nannies und Ähnliches auch zur Verfügung stehen, kann man ja genau das so organisieren. Ne? Aber wir sind natürlich auch noch nicht so richtig da, dass wir auch die Rollen dann sehr offen interpretieren. Weil meistens bist du ja als Frau dann schon, da gucken dich schon alle Leute an und sagen, du musst jetzt einmal dafür sorgen, dass das Kind versorgt wird. Was der Mann
ja,
sagt, ist
absolut.
Wurscht,
ne? Ja, und ich meine, ich möchte gar nicht erzählen, wie oft ich mir die Frage angehört habe, auch von Kunden, auch von Menschen, die mir gar nicht so nahe standen, was wirklich auch übergriffig war. Warum haben Sie keine Kinder, liebe Frau Michalski? Ja? Nach dem Motto, was ist los, woran liegt's denn? Ich hatte wirklich mal einen Kunde gefragt, woran liegt's denn? Mhm. Also ist jetzt auch eine Geschmacksfrage, ja, so tief zu gehen. Wir waren jetzt nicht so gut miteinander bekannt. Genau. Ja. Finde ich übergriffig, aber das ist jetzt viele Jahre her. Ich glaube, das ist heute etwas anders, zum Glück auch. Ja. Und man muss auch nur lange genug warten. Irgendwann fragt keiner mehr. Alles in Ordnung. Aber wenn ich das übertrage auf die heutigen Verhältnisse, ist, glaube ich, dieser tägliche Kampf, alles unter einen Hut zu bekommen, tatsächlich ein Marathon. Das ist kein Sprint, Das ist ein Marathon.
Das heißt, heute würdest du auch nicht anders drüber nachdenken, oder?
Nein, würde ich auch nicht anders drüber nachdenken. Definitiv nicht. Ich würde es wieder so tun.
In dieser Zeit, als du Geschäftsführung gemacht hast, hast du da irgendwo einen Moment gehabt, wo deine Rolle als Frau irgendwie in Frage gestellt wurde oder wo du deshalb komisch angeguckt wurdest?
Ehrlich gesagt kann ich diese Frage nicht beantworten. Im Beuth Verlag bin ich ab 2003 Geschäftsführerin gewesen und ich bin 2012 gegangen. Also ich war 9 Jahre dort Geschäftsführerin und zum Schluss Sprecherin der Geschäftsführung, weil ich den Kick nochmal brauchte. Und ich glaube, ich war in dieser Zeit so fachorientiert und so sachorientiert und so engagiert, dass ich überhaupt nicht gemerkt habe, wie ich von der Seite vielleicht doch belächelt oder schief angeguckt wurde.
Okay. Ja,
lediglich dieser Schwangerschaftspunkt, den habe ich ja ausgeräumt. Mhm. Das war mir natürlich schon klar, ja, dass die mich in dem Punkt als Risiko empfinden. Was aus heutiger Sicht auch eigentlich Quatsch ist. Man kann auch mal ein halbes Jahr ausfallen und dann ist man wieder da. Also das funktioniert ja alles mit etwas gutem Willen von beiden Seiten. Mhm. Aber damals war es tatsächlich anders. Ich kann keinen Moment nennen, wo ich mich benachteiligt gefühlt hätte oder schräg angeschaut hätte. Eine Story möchte ich trotzdem erzählen. Ich hatte eine weibliche Personalchefin damals, die mich irgendwann fragte, warum mich bestimmte Führungspersonen im Haus so protegieren. Und sie unterstellte mir ein Verhältnis, schlicht und einfach.
Okay.
Und von einer Frau wurde mir das unterstellt, ja. She was a bitch, by the way. Und ich glaube tatsächlich in dem Moment, ich habe die angeschaut und ich bin in glockenhelles Lachen ausgebrochen. Ich glaube, das war Antwort genug. Ich habe gar nichts darauf gesagt.
Das ist, glaube ich, auch die beste Antwort, die man auf sowas geben kann, oder?
Die war nicht geplant, weil ich hatte mit der Frage nicht gerechnet.
Ja.
Nach dem Motto, ja, Sie sind ja auch manchmal auf Dienstreise zusammen. Ja, natürlich ist man manchmal auf Dienstreise zusammen. Ey, also schon wirklich speziell. Insofern gibt es schon solche Momente. Das hätte die einem Mann natürlich niemals unterstellt und auch niemals so gesagt.
Nee, aber schlimm, ne? Das ist, wenn Frauen Karriere machen, dass zumindest bei einigen im Kopf immer noch so diese Idee ist, naja, die hat vielleicht andere Argumente eingesetzt als.
Richtig, die hat vielleicht alles gegeben. Ja?
Genau.
Faktisch war, ich habe die besten Zahlen geliefert, ich habe den Laden umgekrempelt, ich habe Digitalisierung eingeführt und Umsatz maßgeblich gesteigert in vielen Jahren. Das war alles tipptopp. Ja. Ich habe das Haus in bestem Zustand dann übergeben, 2012. Aber dann war es auch gut. Ja, dann konnte ich auch gehen. Dann war ich fast 20 Jahre da.
Ja, du hast ja auch dann den Kick nochmal gekriegt als Sprecher in der Geschäftsführung.
Meinen Kick hatte ich und in der Zwischenzeit habe ich noch ein neues Instrument gelernt. Ich habe noch Cello angefangen, um mich so ein bisschen auf Spannung zu halten. Aber die größte Spannung kam dann natürlich tatsächlich in Düsseldorf als Mitglied der Geschäftsführung.
Dann kam der nächste Kick. Ja, erzähl mal, wie
ist das? Ja, das ist ein super Kick gewesen. Für mich aus der Fachinformation kommend, war ich dort auch verantwortlich für den Fachinformationsteil. Aber eben, weil wir sehr viel Wechsel in der Geschäftsführung hatten, wir waren ein Viererteam. Zu Beginn ein Dreier, später ein Viererteam. Mhm. Und ich hatte auch zu Beginn eine Geschäftsführungskollegin, die ging aber nach kurzer Zeit, sodass ich später dann mit 3 männlichen Geschäftsführungskollegen unterwegs war. Und der Sprecher oder der Vorsitzende der Geschäftsführung war Gabor Steingart. Seines Zeichens ein begnadeter Journalist, ein unglaublich kluger und schneller Kopf, der aber, und das habe ich in meiner Abschiedsrede auch gesagt, der ein Thema hat, und zwar ist der Mittelpunkt der Welt immer da, wo seine Füße stehen. Mhm. Ja, was legitim ist und in Ordnung. Aber das war so ein bisschen so, in dieser Geschäftsführung zu sein, war so ein bisschen wie als Kellerkartoffel keimen. Also ich kam nicht so wirklich ans Licht. Und das war schwer.
Na, du hast es aber immerhin 3 Jahre ausgehalten.
Ja, ja, ich habe, ja, was ich einmal zusage, ich habe ja eingangs gesagt, 100%, ja, 120%, die Verträge, die ich mache, die Zusagen, die ich gebe, die halte ich ein.
Wie bist du so resilient gewesen? Was hat dir die Kraft gegeben?
Mein Vater. Ich habe das große Glück gehabt, einen sehr liebevollen, sehr einfach gestrickten, jetzt von der Ausbildung her einfach gestrickten Vater zu haben. Mein Vater war Schreiner und hat mir als kleinem Mädchen schon einen Satz mit auf den Weg gegeben. Claudi, du kannst alles, was du wirklich willst. Und das hat er so als unseren Satz geprägt und hat mich das auch immer wieder gefragt. Claudi, weißt du noch unseren Satz? Und dann musste ich das sagen. Ich kann alles, was ich wirklich will.
Okay.
Und mein Vater war kein Pädagoge, der hat in seinem Leben keine 3 Bücher gelesen. Mhm. Er war einfach vom Herzen her auf meiner Seite und hat mich gefördert auf seine Art. Er hat mich einfach machen lassen. Ja, und die haben sehr, sehr früh, meine Eltern hatten hohen Abstand auch zu Studium und so weiter. Da konnten sie sich gar nicht so viel drunter vorstellen. Und ich habe dann erzählt, was ich mache. Das war auch, wir hatten da wenig Berührungspunkte. Trotzdem haben die mich immer unterstützt in allem, was ich getan habe. Und meine Mutter auch. Meine Mutter war sehr ehrgeizig. Mein Vater hat mich eben auch noch freigelassen. Ja, der hat gesagt, du machst das schon. Und das hat, glaube ich, zu einer ganz hohen psychischen Resilienz geführt. Und körperlich bin ich ohnehin einfach glücklich dran. Es ist Glück, es ist kein Verdienst. Ich habe das Glück, eine sehr robuste sauerländische Gesundheit zu haben. Und mich schaut so schnell nichts um. Der Wind kommt halt im Sauerland immer von vorne und ist auch nie so warm. Und deswegen glaube ich, es ist eine Mischung gewesen, tatsächlich aus einem tollen Erziehungsthema, was mein Vater mir mitgegeben hat und aus einem kraftvollen Körper.
Du tust nichts für deinen Körper? Sport, irgendwas?
Yoga, sogar täglich mittlerweile. Ich bin ja auch nicht mehr so ganz jung, insofern muss ich was tun. Und ich laufe im Winter auch gerne Ski. Ich gehe am Wochenende gerne wandern, auch längere Strecken durchaus. Das mit dem Joggen 2-mal die Woche, das ist der Plan, seit ich denken kann. Es ist noch im Planungsstadium. Die Schuhe habe ich schon mal, aber ich müsste sie halt auch mal anziehen.
Das ist gut. Ja, jetzt noch die Socken und dann bist du...
Ja, dann bin ich
dann parat. Dann gibt es keine Ausreden mehr. Im Moment kannst du noch die Sockenausrede.
Ja, ich das mit dem Joggen wird wahrscheinlich auch nicht meins. Ich muss mal schauen. Ich steig auch ganz gerne aufs Fahrrad. Ich bewege mich.
Ich wollte sagen, also die nicht gerne joggen, die fahren ja ganz gerne Fahrrad.
Ja, ich fahre auch ganz gerne Fahrrad, nutze das Fahrrad auch als Verkehrsmittel in Berlin, was ja ganz praktisch auch sein kann. Mhm. Insofern habe ich, glaube ich, keinen Bewegungsmangel. In der Corona-Zeit, wo ich irgendwie 10 Stunden am Tag vor dem Bildschirm gesessen habe, war es ein bisschen bitterer. Ja, jetzt bin ich langsam wieder ein bisschen besser in Form.
Ja, kommen wir nochmal in Form zum Handelsblatt. Die kleine keimende Kartoffel im Keller.
Süß, oder?
In einem, einem männlichen Haus, sagen wir es mal so.
Ja, ja.
Oder ist das Handelsblatt, ist das männerdominiert? Kann man, ich bin ja nicht
Ja, ist es definitiv. Und das ist auch schwer, das so rauszukriegen. Der Wirtschaftsjournalist an sich ist schon mal tatsächlich eher männlich. Mhm. Und in der Führungsriege war es lange männerdominiert. Jetzt ist seit einiger Zeit eine tolle Frau, Andrea Wasmuth, an der Spitze des Handelsblatts. Mhm. Und die rockt den Laden. Ja? Und vielleicht liegt es daran, dass sie nicht so ein Gremium hat, ein wohlmeinendes. Sie ist alleine.
Ah, okay, verstehe.
Ja, know what I mean. Und ich glaube tatsächlich, dass das hilft. Sie macht das aus meiner Fernsicht extrem gut. In der Organisation selbst gibt es nicht besonders viele Frauen in Führung. Ich glaube, da ändert sich aber auch jetzt gerade viel mit einer weiblichen Geschäftsführerin. Mhm. Ja.
Und wie kann man sich das vorstellen, wenn so eine Geschäftsführungssitzung war früher mit dir, alle anderen Männer, du als Frau, hat man da das Gefühl, die Männer klüngeln untereinander irgendwie ihre Positionen aus und wenn du da irgendwas nach vorne bringen willst, dann ist das schon sozusagen von vornherein vorentschieden?
Ja, ist jetzt ein bisschen platt, ne? Ja. Und ich klüngel ja auch manchmal, ich habe auch geklüngelt und mit jemandem dann schon mich vorbesprochen und vor der Sitzung schon gedacht, da wollen wir ungefähr hin. Ich glaube, es ist subtiler. Mhm. Ja, ich glaube, es sind mehr so unconscious bias, es sind mehr implizite Vorurteile. Ich bin relativ sicher, die haben es in weiten Teilen auch selbst gar nicht so mitgekriegt. Ich unterstelle niemandem bösen Willen, aber es ist nicht leicht gewesen. Mhm. Es ist nicht leicht gewesen.
Okay, also dann diese 3 Jahre waren dann für dich wahrscheinlich auch nicht nur ein Zuckerschlecken.
Nein, es war auch dann ganz handfest wirtschaftlich bedingt, weil wir hatten eine große Anzeigenkrise und haben eine große Restrukturierung beschließen müssen. Ich bin im Juli 2012 gekommen. Im Oktober haben wir beschlossen, dass wir Personal abbauen müssen, und zwar in Größenordnungen mit Sozialplan und mit allem Möglichen. Und das war hart, mich vor die Mannschaft zu stellen und zu sagen, so und so sieht's aus. Einige von euch bekommen jetzt eine Einladung für ein Gespräch. Ja. Und ich habe sehr viele dieser Gespräche selbst geführt und ich habe dann später auch nochmal bei dem Handelsblatt Fachmedien, wo ich ganz, ganz eng in der Geschäftsführung war, tatsächlich auch nochmal so eine Aktion machen müssen. Das ist nicht schön. Ja? Mhm. Ich kenne niemanden, der gerne Menschen kündigt. Niemanden wirklich. Und das war eine harte Zeit. Ich war noch nicht so lange da und kannte die Mitarbeitenden zum Glück nicht persönlich. Zum Glück sage ich jetzt, weil es mir dann leichter fiel, diese Schritte zu gehen. Mhm. Aber angenehm ist das nicht. Und in der Zeit reifte auch so ein bisschen der Entschluss, dass ich eigentlich es ganz gut finde, solche Menschen zu beraten, die sich verändern müssen oder die sich verändern wollen. Ja? Mhm. Und das ist so ein bisschen so die Brücke zu meiner jetzigen Tätigkeit auch. Mhm. Das Stichwort Outplacement. Ich habe beim Handelsblatt kennengelernt, dass es Unternehmen gibt, die sich um gekündigte Mitarbeitende kümmern. Mhm. Und die beraten und denen das Selbstvertrauen zurückgeben und die stabilisieren und mit denen zusammen einen Schlachtplan ausarbeiten, wie sie an eine neue Position kommen, an eine, die vielleicht sogar besser passt als vorher, die auch Spaß macht. Und diese Outplacement-Beratung hatten wir tatsächlich jedem Mitarbeitenden damals angeboten. Mhm. Und ich fand das total spannend. Das hat mich von vornherein fasziniert. Und ich habe auch gemerkt, dass ich in den Trennungsgesprächen tatsächlich es leichter hatte dadurch, weil ich sagen konnte, wir haben da übrigens eine Beratung für dich und kannst du dir die Berater aussuchen und arbeitet mit jemand mit dir an deinen Unterlagen und an deiner Vorstellung, an deiner Perspektive. Und wir lassen dich da nicht alleine auf dem Weg jetzt. Mhm. Und das war für viele Mitarbeitende, die gehen mussten, nicht nur ein Strohhalm, sondern eine wirkliche, ehrliche Hilfe. Eine wirkliche Unterstützung und das fand ich spannend.
Ist ja auch für den, der das Trennungsgespräch macht, dann eine angenehme Art, dann zumindest mal einen Horizont oder einen nächsten Schritt aufzuzeigen.
Ne? Ja, und du hast wenigstens eine positive Botschaft.
Ja, ja, genau.
Nach dem Motto, vom Grunde her ist hier unsere Zeit leider abgelaufen, aber wir lassen dich nicht alleine. Mhm.
Gab es irgendeinen Moment oder eine Begebenheit, die dich da geprägt haben, die gesagt haben, wo du dann gesagt hast, das möchte ich jetzt auch professionell mehr machen?
Ja, tatsächlich, wo ich die Anbieter ausgesucht habe. Es gab zwei Möglichkeiten. Man konnte ein ganz großes Unternehmen, renommiertes Outplacement-Unternehmen nehmen und ein kleines, dynamisches, personenbezogenes und inhabergeführtes Unternehmen. Mhm. Also die Betroffenen konnten tatsächlich wählen und wir haben beides angeboten. Und 100% alle haben sich für das kleine, inhabergeführte Unternehmen entschieden, mhm, weil das einfach persönliche Berater waren, Beraterinnen auch waren, weil die menschlich aufgetreten sind, weil die wirklich, wirklich engagiert waren. Das merktest du schon in der Vorstellungsrunde. Und da habe ich gedacht, wenn ich mal was machen möchte, dann das.
Und welches dieser Trennungsgespräche hat dich am meisten beeindruckt?
Eins mit einer Frau, die sich beim Rausgehen nochmal umdrehte, mir in die Augen guckte und sagte, eins muss ich noch wissen, warum ausgerechnet ich? Und zu dem Zeitpunkt hatte ich auf diese Frage eine Antwort, aber das war für mich so eine Initialzündung. Das ist die Kernfrage, die man, wenn man solche Gespräche führen muss, immer beantworten können muss. Warum ausgerechnet ich? Und das war sehr eindringlich, weil ihr standen die Tränen in den Augen und sie war natürlich hochemotional, wie auch nicht, klar, völlig verständlich. Und dann habe ich versucht, ihr zu erklären. Sie hat es damals nicht annehmen können, hat mir aber dann hinterher nochmal geschrieben und gesagt, sie hat jetzt eine neue Position und auch mit der Beratung hat es sehr geholfen und hat nochmal geschrieben, dass sie das Gespräch so natürlich nicht in guter Erinnerung hat, aber dass ich mir Mühe gegeben habe, das menschlich rüberzubringen und auch trotz allem noch Wertschätzung zu zeigen. Das fand ich sehr bemerkenswert.
Ja, wertschätzende Trennung, das ist, glaube ich, etwas sehr, sehr Wichtiges. Nicht nur, weil man sich ja immer wieder zweimal im Leben sieht, wie man so schön sagt, sondern auch einfach um den eigenen, wie soll ich sagen, seelischen Haushalt im Balance zu halten.
Ja, ja, natürlich, ja. Und ich habe mir immer vorgenommen, auch in anderen Kontexten, es geht ja nicht nur um Trennung, auch in meiner Firma geht es nicht mehr nur um Trennung. Mhm. Aber ich möchte das aus meiner Bürotür, imaginär an meinem Laptop, jeder mit hoch erhobenem Haupt wieder rausgehen kann. Ja, mhm. Es soll keiner kleiner gemacht werden. Deswegen habe ich auch nochmal positive Psychologie studiert, weil ich auch nochmal systematisch lernen wollte, Menschen aufzurichten, auch aus Krisensituationen, das können ja auch ganz menschlich bedingte Krisen sein, muss ja nicht immer jobbedingt sein, gestärkt wieder rauszukommen und letztlich Respekt und Wertschätzung zu zeigen, das ist für mich was ganz, ganz Wichtiges. Mhm. Und das versuche ich auch anderen Führungskräften nahezubringen, auch denen das ein bisschen schwerer fällt als anderen vielleicht. Und das war mein Big Learning eigentlich auch aus dieser Restrukturierungszeit.
Was sind so deine besonderen Werte, wo du sagst, ich als Führungskraft achte ganz besonders auf Folgendes?
Ja, ich achte ganz besonders auf Authentizität. Das Wort ist immer ein bisschen schwer auszusprechen, aber ich habe es rübergekriegt. Also ich achte darauf, dass Menschen in Positionen kommen, wo sie nicht ständig eine Rolle spielen müssen, wo sie selbst sein können. Das ist mir extrem wichtig, ja. Und sowas wie Fairness und Gerechtigkeit ist mir extrem wichtig. Also wenn man von vornherein weiß, da muss ich falsch spielen, um erfolgreich zu sein. Das ist keine gute Voraussetzung.
Du liebst nicht die Politik, oder?
Sagen wir mal so, wie kann ich? Nein, natürlich nicht.
Gehört dazu, mittlerweile aber keine einzige keiner Partei liebt mehr. Es, genau.
Es ist schwer, man kann da nur vom Regen in die Traufe kommen.
Ja. Aber was machst du denn als Führungskraft, wenn du jemanden siehst, der ganz offensichtlich oder die ganz offensichtlich nicht gut passt für die Rolle, für die Position, in der sie gerade arbeitet?
Es gibt immer Alternativen, ehrlich gesagt. Es gibt auch die Möglichkeit, sich innerhalb eines Unternehmens zu verändern. Mhm. Es gibt die Möglichkeit, ich erlebe das jetzt ganz häufig, dass sehr freiheitsliebende Menschen unterwegs sind, die diese Strukturen der Managementmühle, wie ich es immer gerne nenne, nicht mehr ertragen können. Ist auch ein Altersphänomen. Mhm. Und da rate ich häufig auch, steigt aus und macht euch selbstständig. Ja? Also wenn jemand völlig falsch positioniert ist oder an jedem Sonntagabend Bauchschmerzen bekommt, schlecht schläft, wirklich körperliche Anzeichen hat von Stress, von Burnout, you name it, von Depressionen unter Umständen. Und das habe ich nicht so selten auch in der Beratung zu mir kommen oder zu uns bei OMC kommen tatsächlich viele Führungskräfte, die auch eine gewisse Verzweiflung in sich tragen, weil die sich schon lange mit dem Gedanken beschäftigen, was könnte ich sonst noch machen. Und mit 40 ist es kein Problem, mit 30 sowieso nicht, aber auch mit 40 nicht, da kann man kündigen und findet was Neues. Mit 50 plus ist das immer noch eine größere Hürde, ja, auch wenn wir von Fachkräftemangel sprechen. Führungskräftemangel gibt es nämlich nicht. Es wird immer nur von Fachkräftemangel gesprochen. Und das ist auch
stimmt.
So, ja. Und Führungskräfte gibt es zuhauf, ja, und auch viele, die doch recht lange frei sind und was suchen.
Die Frage ist, wie viele davon wirklich gute Führungskräfte sind.
Ja, was ist eine gute Führungskraft?
Ja,
wir kommen wieder in philosophische Diskussionen. Ja?
Absolut.
Und, wie ist eine Führungskraft zu dem geworden, was sie ist? Manch einer wurde als beste Fachkraft ausgewählt und da wurde dann der Hut aufgesetzt und sagt, du führst jetzt hier die Truppe mit 20.
So was passiert, ja? Genau. Und früher so wahrscheinlich noch häufiger
immer
als
noch,
heute.
Leider,
aber, genau.
Und dass Führung an und für sich eine Aufgabe ist, das kommt so langsam an, aber längst noch nicht bei allen, ja, dass man fachliche Führung und persönliche Führung unterscheiden muss und dass es darum geht, den Menschen zu sehen. Das zeigt uns eigentlich die Generation Y oder Generation Z, welcher Buchstabe auch immer. Die jungen Leute, die sagen, ich will nicht mehr 16 Stunden arbeiten und ich will auch gar keine Führungsposition mehr, weil den Stress tue ich mir nicht an. Das ist interessant.
Wie stehst du dazu als 120%-Geberin?
Ja, das ist für mich teilweise schwer nachzuvollziehen. Es gibt Momente, da beneide ich die jüngere Generation um diese Haltung. Ja, sie ist mir persönlich nicht gegeben. Ich bin 66er Jahrgang, also das ist, ich bin Boomerin.
Boomer, ja, so? Später Boomer sozusagen.
Ja, später.
Viertel vor X.
Fakt ist, ich kann das zum Teil gut nachvollziehen. Es gibt Momente, wo ich mir mehr Leistungsorientierung tatsächlich wünschen würde. Wobei, da muss man auch immer das richtige Maß finden. Und ich hatte einen Moment, als mir meine Nichte, die ist heute 29, damals war sie sehr viel jünger, irgendwann mal sagte, Claudia, ich will doch nicht so werden wie du. Das war also definitiv ein Schlüsselerlebnis für Female Leadership.
Ist doch aber immer so, oder? Die jüngere Generation will nie so werden wie die Elterngeneration.
Das stimmt. Und am Ende werden sie es doch. Sie ist es heute geworden. Also, aber das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Ich glaube, dass die Mischung gut ist. Und das würde ich mir auch für Leadership, ob das nun Female oder Positive oder what kind of Leadership wir auch immer benennen. Mir geht es darum, dass die Diversität in den Unternehmen stärker gelebt wird. Ich erlebe es häufig, dass entweder nur Ü50 an Bord sind oder die jungen Unternehmen, ich lebe in Berlin, habe auch viel mit Startups zu tun, viel mit sehr jungen Unternehmen zu tun. Da kommst du mit 35, bist du da schon raus ungefähr. Und die Mischung wäre es eigentlich. Ja? Ich sage immer, die Jungen laufen schneller, aber die Alten kennen die Abkürzung. Und es wäre eine Win-Win-Situation, wenn sich das nicht nur geschlechtermäßig mehr mischen würde, sondern auch altersmäßig, was die Ethnien angeht, sexuelle Orientierung, das kennen wir alles. Und es wäre schöner, wenn sich das besser mischen würde. Das liegt aber auch an den jungen Leuten zum Teil. Versuch mal als Ü50 in ein Startup zu kommen. Kommst du nicht rein, die wollen dich da nicht. Es sei denn, du bist Business Angel und bringst Geld mit.
Ja, wobei ich jetzt gar nicht, also ja, ich bin Business Angel, also wer es nicht weiß, und bringe Geld mit, wobei das gar nicht so der Punkt ist, sondern tatsächlich ist an der Stelle dann die Frage, kannst du über dein Netzwerk uns helfen, vielleicht auch tatsächlich mit der Erfahrung, ein paar Sachen gesehen zu haben, die funktionieren, auch ein paar Sachen, die nicht funktionieren. Aber in der Tat, das ist eher so ein außenstehender Job. Ne? Du guckst von draußen drauf und sagst, hey, ich finde euch super, ganz toll, aber hier müsst ihr vielleicht noch mal ein bisschen drauf achten.
Ja, absolut. Ja, auch so ein bisschen Realismus da reinzubringen und auch so einen jungen Mann oder eine junge Frau mal beiseite zu nehmen und zu sagen, mal, komm erstmal, eh du gehst, und mach mal ein bisschen halblang. Ja, also das, dafür ist man als Älterer oder als Ältere ja durchaus auch geeignet, ja, ehrlich gesagt. Ja, ja, und das, ich habe das schon tatsächlich gemacht, auch diese Rolle eingenommen, so ein bisschen zu bremsen, zu sagen, mach mal hochbrauner. Und tatsächlich ist das auch angenommen worden. Mhm.
So, und jetzt bist du in einer, also aus Firmensicht würde man wahrscheinlich sagen Outplacement-Agentur. Du nennst es aber New Placement. Das ist wahrscheinlich eher aus Kandidatensicht oder aus menschlicher
Sicht. Es ist aus Kandidatensicht, das, genau, ist auch aus Marketing-Sicht. Dieser Begriff Outplacement ist das eigentliche, ist der klassische Begriff, aus Amerika kommt. Mhm. Und das New Placement setzt den Fokus dahin, wo er eigentlich zu liegen hat, nämlich auf dem Neuen. Ja, und das Out heißt raus.
Und auf dem Menschen, der Mensch sucht ja was Neues, der will ja nicht raus,
ja,
sondern der sucht
ja was Neues. Ja, genau. Und das ist auch unser Blick, den wir als Beratungsgesellschaft haben. Wir gucken auf das Neue. Wir analysieren natürlich auch, was ist schiefgegangen, und gucken uns den Menschen sehr genau an. Wir machen eine sehr, sehr intensive Standortbestimmung. Aber dann geht der Fokus nach vorne, und das ist auch im Sinne unserer Kandidatinnen und Kandidaten wichtig, dass die sich von dem Alten dann auch irgendwann lösen. Und das klappt auch in der Regel sehr, sehr gut. Und wir beraten ja eben auch nicht nur Einzelpersonen, sondern mittlerweile ganze Teams und auch ganze Organisationen in Veränderungssituationen, im Change. Und auch da legen wir den Fokus auf das Ziel, ja, auf ja, die neue Struktur, auf das, was erreicht werden soll. Und da erlebe ich, dass viele Geschäftsführer sich damit schwer tun, das Ziel eines Change-Prozesses, einer Veränderung wirklich auch attraktiv und für jeden verständlich darzustellen. Mhm. Es wird immer sehr viel über Veränderung, wir müssen uns verändern, aber was denn das eigentliche Ziel sein soll, was wollen wir denn erreichen und wie wollen wir denn sein, ja, wenn wir nicht so bleiben können, wie wir sind, was wollen wir denn eigentlich? Und das ist, deswegen, dieses New gilt nicht nur für Placement, das gilt auch für neue Organisationen und für Unternehmen im Umbruch.
Ja, the new, defining the new place im Sinne des,
right, right,
Arbeitsplatzes.
Oh, gut, Markus.
Ich habe es verstanden. Also, du hast es
mir auch
super erklärt. aber das ist, ich frage mich, du hast ja eben erklärt, wo diese Zäsur auch herkam, dass du eben diese vielen Trennungsgespräche geführt hast und da gemerkt, ja, hast, wie wertschätzend und wertschöpfend es eigentlich auch sein kann, mhm, Menschen dann aus so einer Situation nicht einfach nur abzuschieben mit netten Worten, sondern eben auch was Neues draus zu kreieren, und dadurch kommt dann ja auch dein Schwenk. Hast du jemals gedacht, ach, ich würde mal wieder gerne irgendwie in einer Redaktion sitzen oder für eine Zeitung oder für einen Verlag arbeiten?
Ehrlicherweise ja, vor einigen Wochen. Zwar habe ich ein Videoseminar aufgenommen in Kooperation mit dem Manager-Magazin und mit Harvard Business Manager in Hamburg. Und da ging es um Karrierewege und um letztlich selbstbestimmte Karrieren. Und ich habe 8 Module aufgenommen, wirklich eingesprochen auch. Gedreht haben wir im Spiegelgebäude in Hamburg. Und da hatte ich so tolle redaktionelle Betreuung und so kluge, sehr junge Kollegen, die mich da unterstützt haben. Und wir haben das zusammen redaktionell aufgebaut und auch gedreht. Und da habe ich gedacht, in diesem Umfeld, ganz speziell hier, könnte ich es mir wieder vorstellen. Und da hatte ich ja ein bisschen ein blutendes Herz, als ich mit meinem Rollköfferchen das Gebäude wieder verlassen habe. Hamburg hat sich auch noch besten Wetters gezeigt. Es war Sonne. Und dann bin ich zum Bahnhof gerollert und habe gedacht, ach, eigentlich könnte ich doch wieder Medien machen. Ja, das ist noch nicht viel, das ist noch nicht lange her.
Mhm. Ja, man könnte ja das eine mit dem anderen verbinden.
Ich tue das tatsächlich, ja. Ich bin ja auch in der Medienwelt noch ziemlich aktiv. Ich bin Herausgeberin der Zeitschrift People and Work im Verlag Otto Schmidt. Ich bin Kolumnistin beim Medieninsider, bei Marvin Schade, bei seinem Projekt und schreibe alle 4 Wochen eine Kolumne. Ich bin Beirätin bei den Aufbauverlagen. Ja, also da habe ich die operative Ebene verlassen und bin in die ja, eher überwachende Ebene, wobei ich das jetzt nicht ernst, ganz ernst meine mit dem Überwachen, aber in die kontrollierende Ebene und in die steuernde Ebene gegangen. Ja, ja. Und there's more to come, ja, kann ich nur sagen. Also die Medien haben mich nie ganz losgelassen, und das hast du eingangs so schön gesagt. Ich war aber nie selbst vor der Kamera. Ja, oder ich habe nie selbst geschrieben und das mache ich jetzt.
Glaubst du eigentlich an eine Zukunft der Zeitschriften?
Ich glaube an eine Zukunft von gebündeltem Content zu bestimmten Themen. Das kann mit Papier und Bunt sein. Das wird zunehmend weniger werden. Es wird sich mehr und mehr ins Netz verschieben und es wird Plattformtechnologie sein. Mhm. Ja, daran glaube ich tatsächlich. Ja.
Also ich finde tatsächlich, dass sich Zeitschriften erstaunlich lange gehalten haben, die physischen Zeitschriften.
Ich persönlich habe tatsächlich auch noch Zeitschriften abonniert. Ich bin ganz große Brand 1-Freundin. Mhm. Und leiste mir das Papier und die digitale Fassung, weil ich glaube, dass es unterschiedliche Orte gibt, in denen ich das lesen möchte. Und ich zum Beispiel lese ich immer vom Einschlafen abends im Bett, immer. Ja, und immer gedruckt, immer Papier. Weil da möchte ich auch kein Bildschirm mehr. Okay. Ne? Ja. Und ich liebe es, ich liebe es. Und diese Brand 1-Artikel haben genauso eine Länge, dass man so wegschlummert. Ne?
Also Brand 1 ist tatsächlich eine der wenigen Ausflüge von mir in die Welt der Publizistik. Vor 20 Jahren muss das gewesen sein, als wir mit McKinsey ein gemeinsames, ja, so eine Heftserie gemacht haben. Ich glaube, es gab da 15 Folgen von oder so. Und ich durfte das für IT betreuen mit ganz, ganz tollen Autoren und Redakteuren aus dem Brand 1-Kontext und dann natürlich den Beratern aus dem McKinsey-Kontext. Und die haben wir versucht zusammenzubringen. Und das ist schon sehr, sehr lustig. Also wie ein McKinsey-Mensch denkt und schreibt versus eines Profis, also der sich in dem Bereich ja auch durchaus inhaltlich auskennt, aber eben auch auskennt, wie man etwas kommuniziert. Weil ich habe mir die ganze Zeit immer die Frage gestellt, du hast ja auch verschiedenste Autorentypen kennengelernt. Von dem Autor einer DIN-Norm über den Autor, den Redakteur im Wirtschaftskontext. Viele andere wahrscheinlich jetzt auch im Zuge deiner ganzen auch publizistischen Tätigkeiten, die du jetzt machst. Wie hat sich so das Autorenbild verändert oder wie sind die Typen unterschiedlich?
Die Typen sind unglaublich unterschiedlich. Also wenn es um fachlichen Content geht, ist das ingenieurmäßig, wird das abgeliefert. Ja? Das ist also quadratisch praktisch gut, da wird auch nicht viel Buntes drum gebunden und da wird auch nicht viel drumherum geredet. Da geht es um die Fakten. Mhm. Und der Zeitungsjournalist ist für mich tatsächlich ein absolutes Phänomen, weil diese Branche lebt ja davon, dass du morgens nicht weißt, was abends online steht, beziehungsweise was abends gedruckt wird, wenn es dann noch gedruckt wird. Mhm. Und diese Schnelllebigkeit macht Journalisten einfach naturgemäß sehr, sehr viel oberflächlicher. Ja, und was ich da feststelle, ist tatsächlich auch, dass das mir scheinbar manchmal auch auf die Persönlichkeiten überspringt, diese Tätigkeit, was das Oberflächliche so angeht. Okay, jetzt kriege ich Dresche wahrscheinlich.
Ja, jetzt,
ich habe es jetzt gesagt, ja.
Aber ich glaube, es hören nicht viele aus der Branche. Also von daher kannst du ehrlich sein.
Nein, und die Menschen, die Bücher schreiben, und das ist für mich auch noch ein offener Punkt in meinem Leben, den ich unbedingt noch fertig kriegen will, noch ein Buch zu schreiben, diese gehen eher lange Strecke. Das sind eher diejenigen, die sich tief in ein Thema reinbeißen und die dadurch auch persönlich eher tiefgründig sind und eher dicke Bretter bohren.
Was wärst du für ein Typ von Autor?
Autorin? Ich wäre ein Buchtyp, definitiv. Der Buchtyp. Okay. Ja. Also ich bin im Moment ein Kurztyp, weil ich die Zeit nicht habe, aber ich habe Verträge mit Verlagen gemacht und ich schaffe es nicht abzuliefern, weil ich so viel arbeite und so viel berate und ich muss mir die Muße dafür nehmen. Und das ist jetzt auch in Bälde geplant, dass ich das tue. Aber tatsächlich wäre ich bin eher Langstreckenläuferin, ich bin keine Sprinterin, ich bin per se nicht besonders schnell.
Du hast dann aber auch positive Psychologie studiert und du nennst dich auch selbst Encourager. Das klingt jetzt sehr nach Startup, aber es kann natürlich auch im New Placement besonders
das ist, sein. So ist es gemeint. So ist es tatsächlich
was
gemeint.
Was ist denn das Besondere daran, außer dass man Leuten Mut macht, was ich jetzt...
Ja. Ne? Ja, ich ermutige, ich bin auch Ermutigende und tatsächlich muss ich das auch manchmal sein, weil ich es manchmal mit Menschen zu tun habe, deren Selbstbewusstsein im Keller ist. Denn wenn du als Führungskraft irgendwo gehen musst, es gibt zuhauf welche, die freiwillig gehen, das ist was ganz anderes, aber wenn du gehen musst, geht dem ja etwas voraus, das geht ja nie so smooth ab. Mhm. Und du wirst ja vorher tatsächlich erstmal, wird dir schon deutlich gemacht, dass du fehl am Platz bist. du wirst zu Meetings nicht mehr richtig eingeladen, du erfährst zu spät von Entwicklungen, ja, nee, Singapur haben wir geschlossen, hast du noch gar nicht mitgekriegt, wir sind nicht mehr in Singapur. Mhm. So, ja. Mhm. Also so diese by the way, ja, und du wirst auf dem Verteiler, ach, hast du die Einladung gar nicht bekommen? Ja, schicken wir dir noch. Ja, so, mhm. so, wenn man so untrügliche Zeichen hat, ja. oder große Sitzung, jeder macht seinen Part und du bist immer diejenige, die als Letzte dran ist, und dann hat irgendwie der große Chef dann schon keine Zeit mehr, der ist dann schon wieder woanders.
Genau, ne? Ja.
Und also es gibt so untrügliche Zeichen und das macht was mit dir, das bohrt und das zehrt. Insofern gilt es schon, solche Menschen wieder aufzurichten und zu ermutigen, sich als nächsten Schritt eine Arbeit zu suchen und eine Aufgabe zu suchen, die besser zu ihm passt. Mhm.
Es gibt's
das ja auch, kann auch mal Downshifting sein sogar.
Ja, ja, genau. Und ja, das die Richtung, aber es gibt ja auch jetzt ganz viele, auch viele Frauen, von denen ich gehört habe, die in ihrem Job gute Arbeit leisten, ganz fleißig sind, aber vielleicht nicht laut genug oder nicht so gesehen werden, wie sie gerne gesehen werden wollen oder wie es vielleicht ihrem...
Ja, die sich aber auch zum Teil nicht sichtbar machen.
Ja, das ist die Frage. Was kannst du für Tipps an solche Menschen geben?
Ach, was, wenn das jetzt so einfach wäre. Also tatsächlich Chancen, die sich dir bieten, als junge Frau im Unternehmen oder überhaupt als Frau im Unternehmen auch zu ergreifen. Mhm. Wenn du eingeladen wirst, irgendwo etwas zu moderieren, eine Keynote zu halten, dich abzuheben von der Masse, solltest du als Frau das wahrnehmen, auch wenn du nicht zu 100% in der Thematik drin steckst. Und auch wenn du ja vielleicht nicht in der Sache zu 100% sicher bist. Chancen zu ergreifen, wenn sie sich bieten, und mutig zu sein an der Stelle. Mhm. Ja. Und sich auch für die nächste Position zu bewerben, wenn man nicht alle 10 von den 10 geforderten Punkten erfüllt, sondern
die anderen haben noch weniger.
Ja, die anderen haben ja noch weniger, und Männer bewerben sich, wenn sie ungefähr die Hälfte können oder weniger, und Frauen sagen, ich habe nur 9 von 10, ich bewerbe mich nicht.
Du hast ein positives Männerbild.
Ja, ich weiß halt eine ganze Menge und erlebe viel und habe da schon einen Vergleich, wobei ich liebend gerne Männer wie Frauen berate. Das ist also bei OMC, wir beraten zu 60% Männer und zu 40% Frauen.
Bei Männern hätte ich jetzt fast sogar gesagt, vielleicht etwas frech, aber wenn ein Punkt übereinstimmt, dann sagst du, das reicht doch.
Ja,
ist so ein Anfang.
Ja, da kann ich Geschichten zu erzählen, aber ich will jetzt ja auch kein Männerbashing betreiben, weil Männer finde ich das Leben auch langweilig und öde. Die Mischung macht es.
Die Mischung macht es.
Und dieses Thema Sichtbarkeit, wichtig ist auch für Frauen tatsächlich, die Stimme zu erheben, sich ja auch zu produzieren tatsächlich, nicht übermäßig, aber eben angemessen Wortbeiträge zu leisten, nicht so tüchtig im Hintergrund zu arbeiten, sondern sich dann auch das Stück vom Kuchen zu nehmen. Ja. Man wird es nicht angeboten bekommen. Ich habe 20 Jahre lang immer um eine Gehaltserhöhung gefragt, jedes Jahr wieder. Ja. Und ich habe immer gesagt, ich habe das und das und das geleistet, deswegen bitte. Also, und das war nicht so angenehm, aber ich habe das als gerecht empfunden und habe den Mund aufgemacht. Mhm. Das ist nicht immer bequem. Und was, glaube ich, ein Thema ist, man darf sich auch nicht als Frau vor Konflikten scheuen.
Ja.
Weil angenehm ist das, leicht ist das nicht. Natürlich ist das nicht leicht.
Und auch ein Nein nicht als Abqualifikation der eigenen Person missinterpretieren, sondern manchmal gibt es halt vielleicht kein Geld oder manchmal ist keine Position frei.
Richtig, ja. Es kann nicht immer alles klappen, aber nicht jede Frau und auch nicht jeder Mann hat die Kraft, zur rechten Tür wieder reinzukommen, wenn man zur linken rausgeschickt wurde. Mhm. Also so diese Hartnäckigkeit, und hier spricht ein Steinbock, insofern mir wird sehr große Hartnäckigkeit unterstellt und die habe ich tatsächlich auch. Das braucht es schon auch. Ne? Also wenn man negative Erlebnisse hat, vermeintlich zurückgestoßen wird, sich dann zu schütteln und es nochmal wieder anders und neu zu versuchen. Mhm. Das ist auch encouraging.
Gibt es bei dir nochmal so einen beruflichen Traum, den du dir erfüllen möchtest?
Also ich habe mir tatsächlich mit OMC einen beruflichen Traum erfüllt, weil ich verdiene Geld mit dem, was ich besonders gut kann und besonders gerne tue. Mhm. Und von den 120% vielleicht tatsächlich mal auf 80 arbeiten zu gehen. Also okay. Und inhaltlich muss ich meine Masterarbeit noch schreiben für mein Studium. Ich habe alles abgeschlossen, aber die Masterarbeit fehlt noch. Und wenn die zu einem Buch wird, wenn ich das hinkriege, dass ich das miteinander verbinde, dann habe ich mir tatsächlich einen Traum erfüllt.
Ja, okay, also ein großer Meilenstein steht da noch.
Ja.
Okay, weißt du schon, worüber es gehen soll?
Über vermutlich wird es gehen über posttraumatisches Wachstum für Führungskräfte nach einer beruflichen Trennung. Nach dem Motto, man hat eine schwere Krise durchlaufen und kommt größer wieder raus, als man vorher
war. Ja, das ist ja jedes Tal, das man durchläuft, macht einen stärker.
Ja, aber man muss auch gucken, dass es nicht so Plattitüde wird, so dieses Thema Krise als Chance. Das kann ja auch sehr platt rüberkommen, nach dem Motto, komm, wird schon wieder. Ja? Und da doch ein bisschen feingliedriger und genauer damit umzugehen und nicht zu sehr in so Wirtshaussprüche abzugleiten, das ist auch wichtig.
Ich hatte auch so Situationen, wo ich jetzt nicht unbedingt nur begeistert war von den Inhalten meiner Jobs jeweils.
Ja.
Da kannst du dir einerseits sagen, naja, kriegst ja auch Schmerzensgeld dafür. Ein gewisser Teil deines Gehalts ist ja Schmerzensgeld, genau sowas auszuhalten. Und das andere ist dann, ich habe auch irgendwann angefangen, einfach mal auch meine Resilienzthemen mir aufzuschreiben. Also wo habe ich Sachen ausgehalten, die nicht Spaß gemacht haben und sie trotzdem ordentlich abgewettert oder abgeliefert, wie auch immer. Und sowas sich einfach mal vor Augen zu führen und zu sagen, ich kann sowas. Und es hat irgendwie funktioniert, obwohl es keinen Spaß macht. Also Resilienz einfach auch mal auf den Punkt zu bringen für sich selbst, das kann schon auch helfen.
Ja, total. Man nennt es Referenzerfahrung. In der positiven Psychologie wird damit stark gearbeitet, nach dem Motto, in welcher Situation hast du schon mal das überstanden? Ja? Mhm. Und dann wäre die nächste Frage, wie hast du das gemacht? Was hast du dafür eingesetzt? Welche Stärken hast du dafür eingesetzt? Und ein Bewusstsein zu entwickeln für die eigenen Stärken, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Für Frauen und Männer gleichermaßen, aber manchmal für Frauen noch mehr. Ja? Weil sie sich dessen manchmal gar nicht bewusst sind, was sie alles können.
Absolut.
Und das ist für mich ein großer Beratungsschwerpunkt und ich arbeite selbst auch so.
Insofern,
du, Markus, du bist ja schon voll im Bild auch mit deiner Intervention.
Ich habe aber trotzdem noch eine Frage. Was hältst du als Profi von gendergerechter Sprache und wo kann sie helfen? Wo ist sie vielleicht auch ein bisschen übertrieben?
Die Überschrift über gendergerechte Sprache ist für mich Gelassenheit. Jede Form von Verbissenheit ist mir da kontraproduktiv. Ich bin eine Freundin des Doppelpunktes. Ja, also auf meiner Webseite ist gegendert und wir arbeiten mit Doppelpunkt. Mhm. Manchmal entstehen aber dadurch auch Konstrukte, die wirklich nicht mehr lesbar sind. Ja. Ja. Und dann ändere ich das auch ab und mache es lesbar. Und dann ist es eben mal die männliche und mal die weibliche Form. Und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe ich mir abgewöhnt, ich sage nur noch Mitarbeitende. Ja, und ich kann auch Studierende sagen. Und dann, ich glaube es schon, dass Sprache spricht. Ja. Durch Sprache drückt man viel aus. Mhm. Und ich finde es richtig, dass das Thema diskutiert wird. Und ich bin prinzipiell ein Fan von gendergerechter Sprache und nutze das auch selbst. Mir gelingt es nicht immer, diese Lücke bei den KlientInnen richtig auszusprechen. Insofern werde ich manchmal auch eines Besseren belehrt durch mich selber, weil ich sage, das ist mir zu kompliziert. Aber ich bin da auch eben nicht päpstlicher als der Papst. Mhm. Ich glaube, das entwickelt sich. Sprache entwickelt sich, hat sich immer entwickelt. Und ich finde es nur logisch, dass auch gendergerechte Sprache entsteht. Und ich würde ihr gerne ein bisschen mehr Zeit geben zum Entstehen. Und ich würde es nicht so gerne über harte Regeln und über politische Correctness regeln, sondern über die Zeit. Mhm. Ich bin eben Marathon und nicht Sprint.
Ja, genau. Ja, du, die Zeit rinnt dahin und die Musik kommt jetzt auch langsam im Hintergrund eingeflogen. Und erstmal vielen, vielen Dank für den Podcast, für diese wunderschöne Zeit mit dir, für deine vielen tollen Geschichten und auch mutmachenden Geschichten. Und eine Frage habe ich aber zum Abschluss dann doch noch, liebe Claudia. Welcher Moment in diesem Podcast hat dich besonders berührt?
Berührt hat mich der Moment, wo du mich gefragt hast, welches Trennungsgespräch bei mir den meisten Eindruck hinterlassen hat.
Das kommt dann nochmal richtig hoch, ne?
Da musste ich tatsächlich kurz nachdenken, aber ich wusste es sofort.
Okay, sehr schön. Das freut mich auch, dass du mit all dieser Ehrlichkeit auch geantwortet hast. Ich glaube, das hilft auch den ZuhörerInnen, zu sehen, dass nicht alles einfach nur rosig ist und super geradeaus funktioniert, sondern da gibt's mal rechts und links einen auf die Wange und gibt's auch schwierige Situationen, wo man mal schlucken muss. aber es geht weiter. Und das ist
das, das Wichtige ist, dass man sich dann auch Hilfe holt, genau, dass man nicht versucht, alles alleine zu lösen.
Wunderbar. Mhm. Auch vielen Dank an alle ZuhörerInnen. Kommentiert, verteilt es, macht mit diesem Podcast, was ihr wollt, aber sprecht über das Thema, es ist wichtig. Und ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heißt Kulturwandle dich. Vielen Dank und tschüss.